Das kommt ja wieder an, bin jetzt amüsiert. Hab das Protokoll, nur eine Idee.
Hallo und herzlich willkommen zur Escapedia. Mein Name ist Roland und bei mir ist wie immer...
Robert, hallo.
Hallo Robert. Robert.
Ja?
Aus welcher Parallelwelt kommst du gerade?
Das frage ich mich schon länger. Also wenn wir drüber nachdenken, wann man das Gefühl hat, in ein Paralleluniversum gerutscht zu sein, ist die Antwort, glaube ich, gar nicht so einfach. Also ich würde sagen, irgendwann vor dem Brexit gefühlt.
Ja, das soll mal heute unser Thema sein. Wir wollen mal über Parallelwelten, Paralleluniversen und so weiter reden. Ich glaube, wir sollten ganz kurz mal die Frage abräumen, ob es das wirklich gibt, was da so der reale Hintergrund ist, weil eigentlich wollen wir natürlich über fiktionale, über fiktive Parallelwelten sprechen. Aber ich glaube, ganz kurz sollte man das mal sagen, weil es ja irgendwie, ja, Theorie ist da, glaube ich, nicht mal der richtige Begriff, weil es ja die Möglichkeit, zumindest aktuell, fehlt, das an irgendwelchen Beobachtungen oder so nachzuweisen oder Vorhersagen damit zu machen, die man dann mit Experiment oder Beobachtung überprüfen kann, ne? Insofern lassen wir den Teil, außer es jetzt mal kurz erwähnt zu haben, weg, ob es die nun wirklich irgendwo gibt. Also dass Entscheidungen, die ich vielleicht treffe, irgendwo in einer anderen Welt anders getroffen habe und deswegen dort eine andere Welt entsteht oder so. Oder
da bin
hast
ich
du
bei
da
dir.
Etwa genauere Erkenntnisse als ich?
Nein, habe ich nicht. Ich habe mich mit dem Thema nie auseinandergesetzt, aber ich könnte ja die These in den Raum stellen, vielleicht sind wir genau in der Parallelwelt, in der es keine Parallelwelten gibt.
Das lassen wir mal so stehen, das gefällt mir. Sehr gut. Aber gut, wir wollen über fiktive und fiktionale Parallelwelten oder Paralleluniversen sprechen. Da habe ich mir, du wirst staunen, ich habe mich ein wenig vorbereitet, da habe ich mir mal ein paar Mini-Gedanken gemacht darüber, ob und wenn ja, wie man die vielleicht kategorisieren könnte. Ich habe mir überlegt, so, naja, es gibt natürlich so Parallelwelten wie das Spiegeluniversum bei Star Trek, aber es gibt ja auch so Sachen wie What-If-Szenarien, entweder historischer Art oder so, das kann man ja alles nicht so unbedingt in einen Topf werfen. Und deswegen habe ich mir das mal so in meinem Köpfchen ausgedacht, dass ich eine Kategorie einfach eine wirklich andere, fremde Welt sehen würde. Also irgendwie eine Erweiterung der Welt, eine Welt, die nicht unsere ist, die man halt irgendwie erreichen kann, die aber jetzt nicht primär mit unserer zu tun hat. Das wären dann wäre ja im Prinzip auch die älteste Form davon, nämlich so klassische Feenwelten oder Götterwelten oder die Unterwelt oder was dann später in der Literatur wie Oz oder das Wunderland, in dem das Alice sich verschlagen hat oder eben Narnia, was man durch den Kleiderschrank erreichen kann, wenn man den richtigen Kleiderschrank erwischt, was irgendwie fantastische oder sonst wie andere Welten sind, die nicht die unsere sind, aber jetzt auch nicht einen direkten Bezug zu unserer haben. Was fällt dir da so ein? Also außer Alice im Wunderland und Oz, könnten wir ja natürlich jetzt gleich mit Oz anfangen. Der Zauberer von Oz, Wizard von Oz, ist ja gerade recht beliebt dadurch, dass diese Musical-Verfilmung über die Vorgeschichte der Hexen ja gerade recht populär ist. Aber da gibt es ja noch mehr, ne?
Also dann muss es quasi auch eine direkte Verbindung zu unserer Welt geben. Sonst würdest du das nicht mitzählen. Also so Mittelerde würdest du nicht zählen, weil es eben...
Ja, Mittelerde kommt gleich. Das würde ich in eine andere Kategorie packen.
Aber es ist eine fremde Welt, es ist keine Parallelwelt, ne? Also weil...
Ja, genau. Aber das ist... Also ich komme gleich dazu, dass ich diese beiden Grundkategorien, die ich so am Anfang mir überlege, wovon das jetzt die erste ist, nachher sich zusammenfügen zu etwas. Nämlich die nächste Kategorie, die ich da nehmen würde, wären Gedankenspiele über andere historische Verläufe, die jetzt, wo es jetzt gar nicht darum geht, dass es diese Orte wirklich gibt, sondern dass man sich einfach überlegt, ja, was wäre eigentlich passiert, wenn der und der historische Fakt anders gelaufen wäre oder gewesen wäre. Oder wenn man sich eine völlig fiktive Vergangenheit unserer Welt ausdenkt, das wäre im Prinzip Tolkien, ne? Also die Welt des Herrn der Ringe und des kleinen Hobbit und so weiter ist ja in der Vorstellung von Tolkien einfach die fernste Vergangenheit der Erde. Das ist ja unsere Welt. So stellt er sich das in seiner Legende ja vor. Das ist keine andere Welt. Das ist nichts, was man durch einen Kleiderschrank erreichen kann. Sondern es ist halt einfach unsere Welt, nur halt eine mythologische Vergangenheit dieser Welt, von der er jetzt halt berichtet.
Ach, das habe ich gar nicht gewusst.
Darüber kann ich gleich nochmal ein bisschen ausführen. So ähnlich ist das bei Conan, dem anderen großen Fantasy-Strang, wenn man so will. Da ist ja auch die Vorstellung, dass es weit vor unserem historischen, antiken Zeitalter schon irgendwelche Kulturzeitalter gab und in denen hat halt der gute Conan gewirkt. Und das sind ja schon mal zwei Unterschiede. Ne? Also den Ort Narnia kann man erreichen von uns aus, genauso wie das Wunderland von Alice, wenn man in das richtige Hasenloch fällt oder wenn man vom richtigen Sturm in Kansas erwischt wird, landet man halt in Oz. Das ist bei Mittelerde ja nicht so. Du kannst Mittelerde nicht erreichen, weil Tolkien sieht, glaube ich, keine Zeitreise vor. Und die Welt von Conan, ja, da könnte ich mir einen Zeitreisezauber schon eher vorstellen. Aber es ist im Prinzip einfach unsere Vergangenheit. Genauso wie Star Wars ja im Prinzip auch so wäre. Ne? Das ist eine weit, weit entfernte Galaxis vor langer, langer Zeit. Also es ist im Prinzip ja auch die Vergangenheit unseres Universums. Genau, und das sind so die ersten beiden Grundkategorien, die ich mir so vorstellen würde. Ne? Also es gibt dieses fast schon mythologisch-archaische, dass es irgendwo eine andere Welt gibt, eine Unterwelt, eine Nebenwelt, eine Anderwelt, wo die Feen leben, die Götter leben oder wo man dann nach dem Leben hinkommt. Wobei die Unterwelt in der griechischen Mythologie und den anderen ja tatsächlich ein richtig physischer Ort war. Der Orpheus zum Beispiel konnte da ja hingehen, um seine Gemahlin da herauszuholen. Das hat er natürlich nicht geschafft, aber das ist eine andere Geschichte. Also es sind wirklich physische Orte in dieser Vorstellung, die man irgendwo erreichen kann, aber schon etwas, was irgendwie neben unserer Welt trotzdem ist und nicht jetzt hier gegenwärtig ist. Also das würde ich schon so als eine Vorform des Paralleluniversums, zu dem wir gleich nachher kommen, nennen.
Also das eine ist quasi eine fiktive Historie. Genau. Diese zweite Kategorie, also das ist dann Star Wars, Odyssee, Gilgamesch, Mittelerde. Und das andere sind erreichbare Parallelwelten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Also Oz.
Genau. Fällt dir da vielleicht noch mehr ein? Also ich nenne jetzt immer nur Narnia, aber da gibt es doch, glaube ich, auch noch ein paar mehr.
Also ich meine, mein Buch ist es jetzt quasi auch ähnlich. Mhm. Da spreche ich ja mit dem Pelipontalos, Eigenwerbung, das ist ja ein ähnlicher Trick. Ich finde es ja eigentlich diese zweite Kategorie mit der fiktiven Historia ja auch interessant. Also würde ja theoretisch auch die Bibel da reinpassen.
Ja, könnte man so sagen. Zu der zweiten Kategorie, also wo es eher um Gedankenspiele geht, wie die historischen Verläufe gewesen sein könnten oder anders sein könnten, gibt es auch schon recht früh die Vorstellung dieser zweiten Subkategorie sozusagen, was wäre eigentlich gewesen, wenn etwas hätte anders gelaufen wäre. Das ist ja, ich glaube, in den Nullerjahren war das recht beliebt als literarisches Genre. Ne? Also wollte ich eigentlich ein bisschen später zukommen, aber so Bücher wie Die Mauer steht am Rhein, ne? Wenn die Wiedervereinigung andersrum unter umgedrehten Vorzeichen passiert wäre oder Ähnliches. Das Langweiligste, weil Häufigste ist natürlich die Geschichte, wenn der Zweite Weltkrieg anders ausgegangen wäre, ist ja rauf und runter in Geschichtenserien, Romanen und sonst was erzählt worden. Aber hast du eine Ahnung oder was glaubst du, ist die älteste Geschichte dieser Art, wo sich mal einer Gedanken gemacht hat, was wäre passiert, wenn etwas anders gelaufen wäre?
Boah, das ist eine gute Frage. Alexandre Dumas vielleicht?
Nee, muss man dann ein bisschen weiter.
Noch weiter zurück?
Ja, also das ist der mir so eingefallen ist, weil ich den mal in einer Anthologie hatte, wo eine ganze Reihe von so alternativhistorischen Gedankenspielen drin waren. Und zwar ist das der gute Titus Livius, ein römischer Geschichtsschreiber, der so um die Zeitenwende gelebt hat, also irgendwie 60 vor Christus bis 20 nach so ungefähr. Und der hat in seiner großen römischen Geschichte, die er geschrieben hat, der Titel ist irgendwas Lateinisches, ich habe nur das Asterix Latinum, deswegen habe ich es mir nicht gemerkt, wie das genau ist. Also er hat also ein Riesenwerk geschrieben über die gesamte römische Geschichte. Und da gibt es auch eine Passage, einen kurzen Abschnitt, wo er sich ausmalt, ob denn Rom gegen Alexander den Großen bestanden hätte, wenn er sich nach Westen gewandt hätte. Natürlich, als tapferer Römer gibt es natürlich keine andere Antwort, als dass Rom ihn natürlich besiegt hätte und ihn abgewehrt hätte. Aber das ist schon eine sehr frühe Version davon, dass sich einer mal Gedanken macht, ja, es hätte ja auch anders laufen können, und beschreibt es dann so ein bisschen. Somit das berühmteste ist, glaube ich, das von dem Arnold Toynbee aus den 60er Jahren. Hast du davon
Nee, ich habe jetzt gerade
schon mal
nicht.
gehört. Das ist ein Historiker ist er, glaube ich, nicht, sondern ein Geschichtsphilosoph, wird er, glaube ich, bei Wikipedia bezeichnet, der einen Text geschrieben hat über einen Alexander der Große, der nicht so früh gestorben wäre, sondern seinen Eroberungszug und die Einigung der Welt sozusagen bis ins hohe Alter durchgezogen hätte und dann ein stabiles Weltreich erschaffen hätte. Das ist eine sehr idealisierte Vorstellung, ne? Also sehr realistisch kommt die natürlich nicht daher, aber trotzdem ist das ganz witzig zu lesen, wie der sich halt dann ausmalt, dass dann der eine Dynastie von Hunderten von Alexandern, die ihm dann auf dem Thron folgen, der ein stabiles Weltreich aufbaut und das quasi bis in unsere Zeitalter bestehen bleibt und schon viel früher eine Industrialisierung erlebt und sowas. Das ist auch ein ganz witziger Text. Das ist, glaube ich, ein sehr beliebtes Subgenre in diesen Parallelweltkomplex mit reinführen, obwohl das halt immer noch keine physischen Orte sind, die irgendwie erreichbar sind. Und das, finde ich, ist dann erst so die dritte Kategorie, wenn die beiden Sachen zusammenkommen, dass man halt die Vorstellung hat, dass es tatsächlich echte Orte gibt, wo die Dinge anders gelaufen sind, die man auch erreichen kann. Ne? Also der Ort, in dem Alexander der Große sich nach Westen gewandt und gegen Rom bestanden hätte oder nicht bestanden hätte, den gibt es halt wirklich irgendwo und den kann man irgendwie erreichen durch irgendwelche technischen oder magischen Mittel. Und da sind wir jetzt bei dem, was man, glaube ich, eigentlich als Paralleluniversum oder Parallelwelt sich denkt und wo wir dann halt eben beim Spiegeluniversum aus Star Trek sind oder vergleichbaren Sachen, die man durch einen Transporterunfall oder sonstige Sachen erreichen kann. Und so dachte ich mir grob eine Kategorisierung des Themas Paralleluniversen aus. Und da könnte man jetzt für jede dieser Kategorie, ein paar habe ich ja schon genannt, ein paar schöne Empfehlungen aussprechen.
Ich glaube, da können wir was zusammenbasteln.
Aber du wolltest noch mal ein bisschen erklärt haben, warum Tolkien eigentlich die Vorgeschichte von unserer Welt ist.
Ja, oder woran du das festmachst.
Also das ist weithin bekannt unter den Gelehrten des Tolkien-Universums. Das hat er in den Schriften drumherum auch immer genauso sich vorgestellt und beschrieben. Es gibt bestimmt einen Fachbegriff dafür, aber ich habe ihn entweder noch nicht rausgekriegt oder im Deutschen gibt es das vielleicht auch gar nicht so. Aber jeder, der eine Geschichte schreibt, oder nicht jeder, aber oft, wenn jemand eine Geschichte schreibt, hat er ja eine Vorstellung davon, wo die Geschichte in der Fiktion herkommt. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel bei Sherlock Holmes ist es ja so, dass die Geschichten von Watson geschrieben wurden, als, ich weiß gar nicht, Tagebucheintrag oder sowas. Ne? Oder nehmen wir den Werther von Goethe, das sind ja Briefe, die der Werther an andere Leute schreibt. Ne? Also das ist ja immer, da gibt es
Ja.
bestimmt irgendwie einen literaturwissenschaftlichen Fachbegriff dazu, den ich jetzt nicht kenne. Und solche Gedanken hat sich Tolkien eben auch gemacht. Wo kommen diese Texte eigentlich her? Was ist denn der Ursprung dieser Texte in der Fiktion? Da ist es so, dass das zeigt der Film ja, versuchen die Filme ja so ein bisschen darzustellen, dass Bilbo selbst seine Geschichte aufgeschrieben hat, ne? There and Back Again, also der kleine Hobbit. Und ähnlich ist es mit dem Herrn der Ringe. Das ist das sogenannte Rote Buch in dieser Fiktion. Und er ist im Prinzip derjenige, der das gefunden hat und übersetzt hat. Also ähnlich wie es Walter Mörs auch mit den Zamonien-Romanen macht. Ne?
Ja.
Er sagt ja in der Fiktion, sagt er ist einfach nur der Übersetzer der Sachen von Mythenmetz aus dem Zamonischen. Ne? Und so ähnlich ist das bei Tolkien auch. Und seine Vorstellung ist halt, dass das so naja, die Geschichte, die so vor unserer bekannten Antike passiert ist. Also ich bin bei weitem kein allzu großer Tolkien-Gelehrter. Da gibt es viele, die sehr viel intensiver da drin sind, weil er ja auch noch sehr viel Briefe geschrieben hat und ganz viel Material hinterlassen hat, in dem noch sehr viel mehr darüber steht, wie er das so eingebettet hat. Aber da gibt es wohl auch Passagen, wie er sich dann die Geschichte nach dem Herrn der Ringe vorstellt. Ja, das war ja das dritte Zeitalter, dann kommt ja dann das vierte Zeitalter, da hätte es wohl auch eine Geschichte geben sollen. Und was dann noch das fünfte und sechste und so Zeitalter sind, bis dann irgendwann der Aufstieg Roms kommt, der sollte dann da auch irgendwie drin
Ah, okay.
eine Rolle spielen. Und da gibt es wohl so ein paar ganz nette Skizzen von ihm, wie das dann weitergegangen wäre und sich dann irgendwo verbunden hätte, womöglich. Aber da stecke ich nicht ausreichend drin in der Materie. Aber es ist immerhin der Gedanke, der dahinter steckt. Und auf etwas, ja, sagen wir mal, einfache Art ist das bei Conan halt auch der Fall. Ne? Dieses hyborische Zeitalter, in dem das alles spielt, das ist eben irgendwann weit vor, bevor die Indogermanen nach Europa kamen oder sowas ungefähr. Und natürlich, nachdem Atlantis versunken ist, Atlantis gibt es da natürlich auch. Aber gibt es ja bei Tolkien auch, das ist dann Numenor. Also die historische Einbettung soll da einigermaßen klar sein. Ne? Und das ist bei Sachen wie Narnia eben nicht so. Ne? Das ist halt einfach eine andere Welt, fertig aus. Ne? Also da kann man zwar irgendwie hin, da gibt es Verbindungen von unserer Welt aus, aber das ist jetzt nicht irgendwie eine Vorgeschichte von uns oder so.
Danke, jetzt bin ich um einiges schlauer. von deinen Typen, die du genannt hast, gibt es da einen, den du bevorzugst? Also ich habe da einen ganz klaren Favoriten.
Erzähl.
Na, ich bin so der Typ für What-If-Geschichten. Also das mache ich,
ja.
Wenn man quasi ein Setup hat, das ziemlich nah an der Realität ist, aber die Vorzeichen total verdreht.
Ja. Ja,
und manchmal ist es so, dass mir die Grundidee super gefällt und dann manchmal ich enttäuscht bin, wenn ich dann sehe, dass sie nicht so umgesetzt ist, dass man wirklich, wie soll ich denn sagen, diese vielen Optionen, die man hat, wirklich nutzt. Also so ein Beispiel wäre zum Beispiel Red Sun.
Ja, ja. Genosse Superman heißt er auf Deutsch.
Was ich total toll finde als Setup. Mhm. Also so ein ganz bekannten Charakter zu nehmen und den einfach in ein anderes Setup, also in die Sowjetunion, mhm, abstürzen zu lassen. Mhm. Und ich weiß, dass ich ihn damals gelesen habe und total, also richtig Vorfreude drauf hatte und dachte, okay, da kann man so viele Sachen da reinbauen, was so an Konflikten herrscht und so. Und dann war das meiner Meinung nach ein ziemlich langweiliges Abziehbild. Also,
ich will da mal das ein bisschen in Schutz nehmen, weil das ist ja im Prinzip eine Parallelwelt einer fiktiven Welt. Also ich könnte mir vorstellen, ohne jetzt in deinen Kopf gucken zu können, aber dass du dir jetzt vorgestellt hast, dass es schon eher mehr eine Parallelwelt der wahren Welt ist und dass da sehr viel mehr drin steckt. Aber tatsächlich ist es halt eine Variation der klassischen DC-Welt. Ne? Also die Anspielungen, die da drin alle vorkommen, die ich für mich tatsächlich sehr nett und witzig und eigentlich fast schon großartig finde, sind halt alles Anspielungen auf die originale DC-Welt. Ne? Wie verhalten sich die Figuren, die man da kennt, also die Superhelden, die da sonst noch so unterwegs sind oder Lois Lane und so weiter, wie verhalten die sich halt unter diesen geänderten Voraussetzungen? Und damit spielt das eigentlich ganz gut. Also ich fürchte, für dich war das einfach ein Schritt zu weit weg von der realen Welt.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist genau das. Also meine Erwartungshaltung war eine andere. Mhm. Weil ich gedacht habe, okay, da kann man auch mehr mit der historischen Realität spielen.
Ja, das haben sie recht wenig gemacht.
Weil es natürlich eine Parallelwelt ist. Und das ist natürlich auch immer der Vorteil von so einer Parallelwelt. Man kann ja nichts kaputt machen.
Ja.
Ne? Also weil man immer so einen kleinen Kosmos operiert, das sieht man ja auch, wir haben vorhin Star Trek erwähnt oder so, und das finde ich da halt auch immer interessant, also weil man hat einen ganz kleinen Raum, die Grundregeln sind eigentlich bekannt, aber dann fängt man an mit drei, vier Stellschrauben zu arbeiten und plötzlich ist alles anders, ne? Und man muss das Konzept aber auch nicht auswalzen, ne? Man hat dann irgendeine 45-Minuten-Folge oder eben ein Comicband oder zwei. Aber es ist begrenzt, ne? Also es ist klar, dass die Geschichte davon lebt, dass die Sachen anders sind, als man erwartet und als man sie kennt. Ne? Also die Charaktere reagieren anders, die gute Person ist plötzlich die böse Person, ne? Und so weiter und so fort. Also das finde ich immer besonders reizvoll. Ne? Also oder dass man dann eben auch so Szenarien hat. Also kennst du Geschichte machen von Stephen Fry?
Nee. Erzähl.
Also geht darum, im weitesten Sinne geht es darum, dass man versucht, Hitler umzubringen. Mhm. Und die Quintessenz ist eigentlich, das Buch ist, es wird nichts besser dadurch. Mhm. Also wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Und das finde ich halt auch eine starke Aussage, ne? Also man sagt, okay, ne? Ja. Weil es ja immer so der Traum ist, ne? Man geht in die Vergangenheit, erschießt Hitler und Millionen von Menschen wird das Leben wieder geschenkt und so. Und ja. Und
Ja,
das wird dann
das.
halt einfach so eine Verkettung von weiteren Dingen, die man dadurch
Ja.
in Gang setzt. Und das finde ich halt auch interessant. Eines meiner liebsten Lieblingsgags in dem Buch ist übrigens, dass nachher die Realität wieder, ich spoiler, dicker Spoiler, dass die Realität wieder hergestellt wird und seine Lieblingsband aber nicht mehr existiert. Und das ist ja auch mal so ein Gedanke, wenn man sagt, oh, stell mal vor, die Beatles
Ja.
gibt es nicht.
Gibt es
Und
ja
du
sogar
würdest
einen
diese
Film
ganzen.
drüber.
Da gibt es einen Film, echt, wo ich immer sage, der hat bei Stephen Fry geklaut, also vom Setup. Ja, und du bist dann halt der die ganzen Sachen quasi erfindet, ne? Und das Setup gab es schon bei Stephen Fry und ich finde das eigentlich immer so, weil es auch so ein naheliegender Gedanke ist. Ne? Ich glaube, jeder hatte den schon mal irgendwo und gesagt, ach, stell dir mal vor, niemand hätte das erfunden und du wärst jetzt der das könnte
Der
oder
weiß, wie es geht. Ne? Ja.
ja.
Da muss ich jetzt aber doch noch mal ein bisschen ausführlicher über Christian von Ditfurth kurz sprechen, der in dieser Zeit, also 99 ist, glaube ich, sein erster Roman in die Richtung und hat die frühen Nullerjahre eine ganze Reihe von solchen althistorischen Romanen geschrieben hat. Und der erste, wie gesagt, ich hatte es eben schon gesagt, Die Mauer steht am Rhein, wo er die Wiedervereinigung einfach die Vorzeichen umdreht. Also da gab es zwar auch einen Gorbatschow, das ist zu lange her, dass ich es gelesen habe, weiß nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall geht die Sowjetunion eher so einen anderen Weg. Ne? Die wird noch viel aggressiver und militaristischer und macht dann irgendwie einen Deal mit den USA, dass die USA sich Kuba holen dürfen und dafür dürfen sie dann Westdeutschland übernehmen. Das ist aber trotzdem sehr, das klingt jetzt in den zwei, drei Sätzen etwas plump, aber es ist schon ein bisschen subtiler hergeleitet. Und seine Hauptfigur in dem Roman ist ein Sportreporter, was auch sehr witzig ist, der halt einfach über Fußball immer berichtet hat und jetzt aus seiner Warte halt sieht, wie sich das neue Deutschland, was jetzt wiedervereinigt ist, wandelt. Und dann heißt, ich glaube, Bayern München heißt dann, weiß nicht, Lokomotive München oder so ähnlich. Oder ich weiß nicht mehr genau, aber die kriegen halt, auch die Fußballvereine kriegen dann alle so, ne, etwas sozialistischere Namen. Und das ist sehr schön hergeleitet. Und da hättest du genau das, was du an anderer Stelle eben erwartet hast. Er spielt wunderbar damit, die historischen Persönlichkeiten dieser Zeit in dieses neue Szenario zu werfen, sozusagen, wie die dann damit umgehen. Also wer wird zum Verräter in Anführungszeichen und läuft zum neuen Regime über, wer geht ins Exil in die Schweiz und so weiter. Das ist ganz wunderbar. Und in der Reihe hat er, glaube ich, vier oder fünf Romane dann noch hinterhergeschoben, die also nicht zusammenhängen, sondern immer ein anderes Szenario machen. Das nächste ist dann eigentlich, würde man denken, etwas ausgelutscht, weil es auch wieder den Zweiten Weltkrieg beleuchtet. Und da geht es einfach nur darum, dass das Attentat gelungen ist vom Stauffenberg und was dann
Ja.
passiert. Und auch da geht es jetzt nicht unbedingt sehr demokratisch aus am Ende. Das ist eben auch sehr schön. Also deswegen komme ich da jetzt an dieser Stelle nochmal drauf, weil du das bei dem Fry auch so ähnlich erzählt hast, ne? Dass es trotzdem nicht wesentlich besser wird alles. Und das ist in dem Fall so. Dann der Roman danach heißt Der Konsul, glaube ich. Da geht es darum, dass noch vor der Machtergreifung Hitler auf einmal erschlagen aufgefunden wird, in einem Hotel oder so. Und es geht auch nicht gut aus, so, ne? Das, ohne da jetzt zu sehr zu spoilern. Und von Ditfurth hatte halt in diesen Romanen, man merkt, dass er die auch immer sehr gut historisch recherchiert hat und versucht hat, wirklich genau das zu machen, ne? Dass er halt das Setting so realistisch oder so authentisch, nenne ich es mal lieber, wie möglich bereitet hat und dann einfach da mal einmal mit dem Finger reingepiekt hat und gesagt, das ändere ich jetzt und was passiert jetzt. Das sind schon sehr gute Sachen. Also die kann ich wirklich sehr empfehlen. Ja, dann gibt es natürlich noch so Klassiker wie von dem Philipp K. Dick mit dem Alten vom Berge und wo letztlich auch immer. Und dann gibt es ja noch, ach, wie hieß denn
Robert
das noch?
Harris, Vaterland.
Bitte? Ja,
Robert
Vaterland,
Harris,
genau.
ja.
Genau, also das Thema wird natürlich oft und gern und ist dann nachher mal ein bisschen ausgelutscht. Aber wenn es dann trotzdem gut erzählt ist, ich finde ja diese Dick-Serienverfilmung vom Alten von Berg, ich weiß gar nicht, wie es da heißt, der kommt in die Shownotes natürlich. Die fand ich ja durchaus okay. Ne? Also auch wenn sie vielleicht ein bisschen zu sehr dann mit der Symbolik und allem spielt, was dann eine ein anders ausgegangener Zweiter Weltkrieg ergeben würden. Aber trotzdem finde ich es immer noch ein ganz spannendes Spiel mit dem Parallelwelt-Ding. Aber wie gesagt, die Christian von Ditfurth-Romane, die kann ich sehr empfehlen. Ich habe, als ich geguckt habe, gibt es sogar noch einen, den ich noch nicht gelesen habe, wo es dann eher darum geht, ich glaube, dass der Änderungspunkt ist, dass Rosa Luxemburg nicht ermordet wird, also wird gerettet vor dem Attentat und was dann passiert. Und auch das geht in die Grütze. Ich habe nur die Zusammenfassung bei Wikipedia gelesen, aber das scheint auch sehr spannend zu sein. Vielleicht hole ich mir das irgendwann nochmal. Aber wie gesagt, das ist, wenn man sich für sowas interessiert und dann so ein bisschen die deutsche Geschichte da zum Mittelpunkt machen will, eine sehr starke Empfehlung.
Ja, also ich fand The Man in the High Castle am Anfang sehr interessant, aber mir hat irgendwie der allgemeine Bogen gefehlt. Also mir war irgendwie, ich hatte so ein bisschen dieses Lost-Gefühl.
Du meinst die Serie jetzt aber, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Also, ja, in der Serie haben sie es nachher mächtig in die Länge gezogen, weil
ja, also ich habe
zu erfolgreich waren und dann dachten, ja, da müssen wir noch eine Staffel und noch eine Staffel.
Genau. Das also so ein bisschen wie bei Lost. Ne? Das, das ist ja im weitesten Sinne auch Parallelwelt. Mhm. Wenn man das ganz absichtlich auf 3 Staffeln angelegt hätte und das auch so durchgezogen hätte, wäre es wahrscheinlich die bessere Fernsehserie gewesen. Mhm. Ne? Also wie du sagst, also wenn man die Sachen immer verlängert und es einem auch nicht wirklich klar ist, worauf soll das jetzt hinauslaufen, schwierig. Und heute, ja, weiß ich nicht, jetzt hat man es ja live.
Ja. Genau, jetzt gibt es natürlich noch einen Sonderfall, den ich nicht außer Acht lassen will, wo ich zumindest 1,5 Beispiele so nennen kann, dass sich der Autor oder die Autorin, in meinem Beispiel sind es Autoren, einfach ausdenken, dass alle Welten, auch die fiktiven, alle ausgedachten, irgendwo physisch existieren und irgendwie erreichbar sind. Da fällt mir einmal ein etwas verschrobenes Buch von dem Robert Heinlein ein, das auf Deutsch Die Zahl des Tiers heißt. Ist jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung von mir, weil das schon ein bisschen, es ist ewig her, dass ich das gelesen habe, das nur eine blasse Erinnerung daran. Es sind in einigen Passagen ein bisschen, ja, merkwürdig. Aber das spielt halt mit der Idee, dass jemand eine Maschine erfunden hat, mit der jede Welt erreichbar ist. Also jede. Ne? Also die, deswegen reisen die dann auch in andere Science-Fiction-Universen, die es so gibt. Ich glaube, bei Star Trek-Universum sind sie auch mal kurz. Und Robin Hood läuft dann nachher rum und so. Also alles, was es irgendwie mal ausgedacht gab, ist erreichbar. Und das ist da zum Thema. Und ich glaube, bei dem sehr empfehlenswerten Doppelroman Ilium und Olympos von Dan Simmons, da ist das auch so ein bisschen so. Das ist, glaube ich, auch nachher die Auflösung, dass es gelungen ist, alle denkbaren Welten zu erreichen. Und da sind dann eben auch sehr fiktionale und sehr fiktive Welten drin. Das ist so die, wäre dann so die Königsdisziplin, wenn man einfach alles möglich macht und alles auch physisch irgendwo erreichbar hat.
So ein Zwischending wäre dann noch die Thursday Next-Reihe.
Erzähl.
Wo man dann quasi in Bücher ein... kennst du sie? Also da geht es darum, dass quasi ein Charakter in der Lage ist, in Bücher einzusteigen. Mhm. Und sie arbeitet quasi bei der Polizei auch schon in einer Parallelwelt. Da gibt es zum Beispiel Mammuts und Neandertaler. Flugzeuge gibt es nicht, aber Luftschiffe. Und
Luftschiffe gehen immer. Das ist übrigens das sicherste Zeichen, dass du dich in einer Parallelwelt befindest. Du musst immer an den Himmel gucken und wenn da ein Luftschiff ist, dann weißt du Bescheid. Dann bist du nicht richtig.
Danke für den Hinweis. Leider funktioniert das nicht umgekehrt, ne? Dass man weiß, also wenn man keine Luftschiffe sieht, dass man nicht in einer Parallelwelt ist. Mhm. Das wäre manchmal auch ganz praktisch. Ja, und ich glaube, das gibt es mittlerweile 6, 7, 8 Bücher. Ja, habe ich sehr gerne gelesen. Habe ich tatsächlich auch vor 3 Jahren nochmal angefangen zu lesen und weil ich gemerkt hatte, mir fehlten irgendwie so die letzten 2. Macht immer noch Spaß. Also das sind dann auch einige schlechter, einige besser und es ist halt überschaubar. Es sind halt 6, 7 Bücher und es ist halt nicht wie die Scheibenwelt, wo es dann nachher, weiß nicht, wie viel gibt es da? 30, 40?
Ja, so um den Dreh.
Ja, so viel Zeit habe ich da gar nicht. Ja, also das hat mir sehr gut gefallen. Auch eine ganz dicke Empfehlung und auch er hat noch mehrere Zyklen geschrieben. Einer geht darum, also wieder anderes Setup, andere Charaktere, in einer Gesellschaft, wo die Farbwahrnehmung von den Leuten unterschiedlich ist und darüber entscheidet, was für eine gesellschaftliche Funktion sie einnehmen. Auch ganz interessant. Also
Okay.
kann man sich antun.
Ja, dann müssen wir jetzt mal langsam über das Spiegeluniversum reden, glaube ich, oder?
Das von Star Trek meinst du?
Ja, weil das
Ja,
ist ja
also.
so ein bisschen, wenn man über Paralleluniversen nachdenkt und so ein bisschen im Genre unterwegs ist, das fällt einem da doch immer am ersten ein, oder? Als erstes ein, oder?
Ja, und ich finde es auch sehr gut gelöst.
Ist das so?
Ja, ich finde schon. Also vielleicht mal die Hintergründe zu erzählen. Also die erste Spiegelwelt-Episode gab es ja in der Originalserie mit Kirk und Spock, für alle, die es nicht wissen. Dann gab es während der ganzen TNG-Ära keine.
Nein, da taucht das nicht auf.
Da gibt es zwar Comics dazu, aber es gibt keine TV-Episode. Und dann hat man das Thema tatsächlich mit, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Episoden bei Star Trek Deep Space Nine wieder aufgenommen. Und ich glaube, bei
Genau.
Voyager hat man es dann wieder nicht gemacht.
Richtig, ja.
Und man hat es dann bei Enterprise wieder aufgenommen, was ich sehr
Genau.
gut fand, weil es ja quasi die Geschichte vor TNG erzählt.
Ja.
Und da sind auch ein paar schöne Ideen drin, inklusive, dass man den Vorspann geändert hat.
Das war eine nette Idee, ja.
Das war eine absolut nette Idee, weil in dem Enterprise-Vorspann geht es eben darum, was so die treibende Kraft der Menschheit ist, ne? Und da geht es dann halt um Entdeckung und erst mit quasi mit Booten über den Pazifik und dann Entdeckung der neuen Welt und dann erschließt man Wissenschaft und den Weltraum und so. Und in dem Parallelwelt-Vorspann ist es quasi, dass der Kampf, ne? Und
Krieg.
der Krieg
Das
quasi
immer
die
der Krieg.
treibende gesellschaftliche Kraft für Fortschritt ist, ne? Und gibt ja diesen Moment, dass die Vulkanier auf der Erde landen und da quasi dann so das friedliche Zeitalter beginnt. Und man sieht am Anfang der Episode auch, wie das quasi passiert. Und dann gibt es aber quasi einen ganz tollen Schnitt und dann sieht man quasi, wie die Menschen dann anfangen, die Vulkanier anzugreifen und quasi deren Schiff zu übernehmen. Ne? Also wirklich eine ganz clevere, finde ich, Episode.
Das stimmt, ja.
Ja, wie hat man das dann weitergeführt? Ach gut, dann hat man das bei Discovery, hat man.
Dann kam Discovery, genau.
Das war auch meiner Meinung nach okay.
Ich mochte das.
Und ja, ich auch. Also das war einer der besseren Elemente der Serie. An guten
Ja.
Elementen hat es eigentlich nicht gemangelt. Ich fand immer bloß die Umsetzung nicht so ganz gut und die Stimmung. Aber das ist wieder ein Thema für eine andere Episode.
Und du hast noch zwei vergessen.
Habe ich noch zwei vergessen?
Ja. Bei Lower Decks und bei Prodigy taucht es
Habe ich
auf.
beide Folgen noch nicht gesehen?
Okay, gut.
Kann ich noch nicht zu sagen. Aber bis jetzt hatte ich immer Spaß dabei.
Genau das.
Ja.
Es ist eine sehr spaßige Idee und das Einzige, was ich leicht kritisch anmerken könnte, ist, dass es halt eine rein dramaturgische Idee ist. Also die ist überhaupt nicht in irgendeiner Form logisch. Also, denn es geht ja nicht um einen anderen historischen Verlauf, denn der wird zwar irgendwie, ich glaube, also in den kanonischen Quellen, wenn man mal so sprechen will, also den Serien, wird das, glaube ich, nie erwähnt, aber es ist wohl einigermaßen, sind sich alle einig, dass dieses terranische Imperium im Prinzip eine Fortsetzung des Römischen Reichs in irgendeiner Form ist. Ne? Also ich glaube, dass einfach das Römische Reich irgendwie weiter bestanden und sich über die Erde ausgebreitet hat und so ein bisschen sagt das ja, als dann die Imperatorin in Discovery ihr Titel da aufgezählt wird, ne? Dass sie im Grunde die ganzen Kaiserwürden, die es auf der Erde so gibt, auf sich vereint hat. Ne? Klingt das ja so ein bisschen, ne? Irgendwie japanisch heißt es da und so weiter. Also dass einfach das Kaisertum an sich sich irgendwie über die ganze Erde ausgebreitet hat. So, aber die eigentliche logische Konsequenz wäre ja, dass wir ein komplett anderes Personal dann da sehen müssten, wenn die Sachen sich anders entwickelt hätten. Wie gesagt, das ist gar nicht der Anspruch dieses Spiegeluniversums, das ist eben wirklich eine rein fiktive und ja, eine dramaturgische Idee, die auch so dann immer weitererzählt wird. Es das heißt ja auch Spiegeluniversum, den Leuten wird der Spiegel vorgehalten, dass sie da anders sind. Aber in sich stimmig funktioniert das überhaupt nicht. Ne? Weil, wobei ja solche Dinge tatsächlich passieren. Ne? Odo wird im Deep Space Nine, der Spiegel Odo wird ja re relativ früh aus dem Spiel genommen, der wird erschossen und ist weg. So. also den gibt es dann eigentlich gar nicht mehr. Könnte es also späteren Geschichten gar nicht Odo auf seinen bösen Odo treffen lassen. Und sowas muss ja viel häufiger in der Vergangenheit passiert sein, dass es Kirk vielleicht gar nicht geben könnte und so weiter. Ne? Aber das sind halt Gedanken, die da einfach keine Rolle spielen und auch gar keine Rolle spielen müssen, weil der Spaß, den diese Idee macht, ist eben, ne, dass man...
Genau, ist ein Spiel.
Genau. Deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass sie in der Picard-Serie, als sie da ja auch so eine Situation Stimmt haben auch. Wollten, dass sie, ja. dass sie, nee, nee, da, dass sie Picard halt einen Spiegel gegenüberhalten, dass es eben definitiv nicht das Spiegeluniversum war.
Ja, ja, sondern es ist ja andere Parallelwelt.
Es ist eine andere Parallelwelt, in der die Dinge auch ein bisschen schlechter laufen, aber ich glaube nicht so, ach ja, genau, das war diese unsägliche Geschichte mit dem Umgang mit der Erderwärmung, ne? War das das, dass sie da...
Ich glaube.
Nein, wir wollen ja jetzt nicht so sehr ins Star Trek-Lore einsteigen, aber da liegt diese Änderung halt nicht ganz so weit zurück und hat halt dafür gesorgt, dass die Menschheit und später dann die Föderation, und da heißt es ja, glaube ich, Commonwealth oder wie heißt das Böse da, weiß ich gar nicht, halt in eine etwas düstere Richtung geht. Aber ich glaube, dass dieses Problem ja jede Parallelwelt so ein bisschen hätte, dass ab dem Moment, wo du was änderst, die Sachen sehr schnell so stark sich abzweigen, kaskadenmäßig, dass es halt völlig, also mindestens das Personal sich komplett ändert. Ne? Also ich habe bei mir selber mal drüber nachgedacht, wenn es den Ersten Weltkrieg nicht gegeben hätte, hätte es mich gar nicht geben können, weil dann mein Urgroßvater und meine Urgroßmutter sich nicht hätten treffen können, weil der Mann, den meine Urgroßmutter davor hatte, dann halt noch da wäre. So, ne? Also der hätte es nicht nur mich nicht gegeben, sondern zwei Generationen vor mir auch nicht. Also die Bevölkerung hätte sich da extrem anders entwickelt. Und so würde es ja mit vielen Sachen gehen, nur wenn du ein historisches Ereignis weglässt, was daraus dann folgt. Also wenn es die Einheit nicht gegeben wäre, hätten wir diesen Podcast nicht gemacht und so weiter. Ne? Insofern, und da gibt es eine Empfehlung, die ich noch nachschieben will, die, glaube ich, aus dem Gedanken entstanden ist, dass die Dinge, wenn du sie in irgendeiner Vergangenheit geändert hättest, dass sie sehr viel radikaler anders geworden wären. Und zum Schluss möchte ich nämlich, falls uns nicht noch ein paar Sachen einfallen, die lange Erde empfehlen. Hast du mal von der langen Erde gehört?
Überhaupt nicht, nein, klär mich.
Das ist ein Projekt, was der gute Terry Pratchett, wir hatten ihn eben ja mal ganz kurz am Rande erwähnt, mit Stephen Baxter, einem Science-Fiction-Autor, zusammen gemacht hat, was 6 oder 7 Romane nachher sogar ergeben hat. Und da ist das Setting, dass es fängt ganz ähnlich an, wie sowas oft anfängt. Jemand erfindet etwas, mit dem du in eine Parallelwelt springen kannst. Und da ist es so, dass diese Maschine, die übrigens auch sehr einfach zu bauen ist, also das ist der Clou dabei, du kannst diese Maschine, der Gag ist immer, du musst nur eine Kartoffel einbauen und so ein bisschen was drumherum bauen und dann kann die jeder bauen mit einfachsten Materialien und das stellt er dann auch ins Internet, dass das halt wirklich jeder sofort kann. Und es gibt einen Hebel, der geht nach links und nach rechts und wenn du einmal nach links gehst, springst du eine Welt nach links. Und nochmal nach links, noch eine Welt nach links und rechts genauso. Ne? Also es gibt halt zwei Richtungen, deswegen die lange Erde, dass sich die Erde quasi in die Unendlichkeit in beide Richtungen erstreckt. Und der Gag ist, wenn du einen nach links springst, landest oder rechts genauso, landest du immer auf einer völlig menschenleeren Erde. Also da gibt es überhaupt keine Menschen. Weil vermutlich, das wird nie explizit gesagt, aber das denke ich mir mit den Hintergedanken, die ich eben schon formuliert habe, so, halt an einem sehr frühen Punkt sich diese Erde von der anderen abgespalten hat. Und da ist die Menschheit nie entstanden. Die konnte gar nicht entstehen, weil halt irgendwas Kleines irgendwann mal vor ein paar Millionen Jahren, also wenn man sich ein bisschen mit der Entstehung der Menschheit befasst, weiß man ja, dass es da so ein paar Flaschenhälse gab, wo wir beinahe ausgestorben wären, irgendwie vor, weiß nicht, 10.000 Jahren, nee, noch länger, gab es wohl mal so eine Phase, wo es nur noch so ein paar 1.000, 10.000 Menschen gab und da standen wir schon mal so auf der Kippe und damit spielt das wohl so ein bisschen und natürlich, je weiter du dann von der Originalerde, ich glaube, die haben sie dann immer, den Begriff habe ich jetzt vergessen, aber der Ursprungserde haben sie dann immer so einen Namen gegeben, je weiter du wegkommst, desto bizarrer und anders, mehr anders wird das dann. Ne? Also es bleibt zwar immer die Erde, aber je weiter du wegkommst, desto also irgendwann ganz, ganz weit, also so ein paar, also sie springen nachher Millionen Erden weiter in beide Richtungen, wirst du auch auf einer Erde landen, wo der Mond nie entstanden ist und der andere da nicht drauf geknallt ist, die halt ein bisschen größer ist und so und das auch nicht ganz so lebensfreundlich. Gibt es auch Lücken sozusagen, wo die Erde zerstört wurde und du dann halt irgendwie eine Lücke überspringen musst. Und das finde ich ein sehr spannendes Szenario, weil sie da versuchen, und da ist der Baxter ja auch ein bisschen berühmt für, das auch wirklich so konsequent wie möglich durchzudenken. Ne? Also ja, diese Maschine ist so ein bisschen magisch, die verbietet auch, dass du Metall mitnimmst, so solche Geschichten, dass die Leute das dann nicht so einfach haben. Und die Geschichte erstreckt sich dann auch über mehrere, also Jahrzehnte mindestens, wenn nicht sogar Jahrhunderte, weiß ich gar nicht. Und zeigt dann, wie auch die Gesellschaften, die sich dann in diesen Parallelerden aufbauen, wie die sich dann entwickeln und so. Das ist, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, weil es halt so ein bisschen die Fabulierkunst von Pratchett mit dem präzisen Science-Fiction-Worldbuilding vom Baxter verbindet. Mir hat das richtig gut gefallen.
Okay.
Kann ich auch sehr empfehlen.
Kommt auf die Leseliste.
Ja, auf jeden Fall. Also heißt Lange Erde und dann gibt es dann immer eine Variation von diesem Titel. Dann gibt es auch einen Band, der heißt Der lange Mars, weil sie dann auch mal auf den Mars fliegen und bei dem das Spielchen so machen. Das ist schon ganz nett. Also mir hat das sehr gefallen. Und das finde ich ist so der, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Königsklasse der Parallelweltgeschichten, würde ich auch nicht sagen, aber das hat mir schon sehr gut gefallen. Was wir noch gar nicht so besprochen haben, sind so Sachen, die halt dann viel mehr mit Änderungen, was man selber so getan hat. Also ich finde ja bei aller absurden und brachialen Humor und Komik, den die Serie hat, bei Rick and Morty ist ja eine ganze Menge sehr guter Science-Fiction drin. Und dieses Parallelwelt-Thema, das spielen die ja auch in letzter Konsequenz sehr drastisch durch. Ich weiß nicht, ob du die Folge erträgst, die Serie erträgst, ich weiß es nicht.
Ja, ja.
Für manche ist es ja vielleicht ein bisschen zu plump in ihrem Humor. Aber gerade was das angeht, da, ne, mit seiner Portal Gun springt er ja auch immer in Parallelwelten. Nicht immer, aber ab und zu. Und nachher spielen sie das ja mit dem Rat der Ricks und so auch maximal auf die Spitze. Und das finde ich auch sehr gelungen. Also da gibt es sicher auch sehr viel andere, weiß nicht, Geschichten, Romane, Filme und so, die das auch machen. Aber bei Rick und Morty finde ich das schon sehr konsequent. Ich merke schon wieder, dass ich mein Lieblingswort benutze.
Ja, ich glaube, dass es da eine ziemliche Brandbreite gibt, ne? Und ich glaube, also mir fiel jetzt gerade noch so ein, zwei Sachen ein. Es gab ja mal diese in den 90er Jahren diese, ja, ich will jetzt nicht Trash-Science-Fiction-Serien sagen, aber sowas wie Sliders und Fringe und ja, so, die ja auch mit ja den Gedanken spielen von Parallelwelten. Ja. Und wenn man den Bogen dann ganz weit schlägt, zählt ja eigentlich auch sowas wie Outer Limits dazu, ne? Mhm. Mit Parallelwelten und gerade diese What-If-Geschichten oder auch Black Mirror.
Also mittlerweile ist das schon ein, wenn nicht ein eigenes Genre sogar, aber schon mindestens ein Trope, sagt man heutzutage so schön,
ja,
ein
ja
Science-Fiction-Trope, die Reise durch Parallelwelten oder das Nachhausefinden aus einer Parallelwelt oder das Spiel mit ganz vielen Parallelwelten, in denen man wechselt oder aus denen
der
man
sich Hilfe
holt,
ne?
Oder was also, auch immer. Genau, dieses also, Multiversums-Thema ja ist ja in Superhelden-Kosmen auch sehr en vogue gerade.
Ja, also da gibt es schon eine Menge Sachen, die, wie gesagt, also Outer Limits fand ich immer sehr gut. Also die ganz alten Folgen, wie die auch, die nicht ganz so, ich weiß nicht, gibt es jetzt mit die dritte Wiederbelebung? Ich weiß es nicht. Ne? Aber das sind halt auch so Geschichten. Ich meine, das macht ja Science Fiction aus, ne? Dieses Was wäre, wenn, ist ja eins der Kernthemen.
Genau.
Ja, Parallelwelt halt.
Ja, und in welche Parallelwelt möchtest du jetzt verschwinden?
Ich werde mir wahrscheinlich nachher noch ein Buch schnappen. Und,
ja, ich glaube, das mache ich auch.
Das sind immer sehr schöne Parallelwelten.
Ich war lange nicht im Periversum, da schaue ich, glaube ich, mal wieder vorbei.
Das ist eine gute Idee. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
Das wünsche ich dir auch. Ja, dann würde ich mal sagen, wir haben's. Viele schöne Empfehlungen haben wir wieder zusammengesammelt aus vielen Welten. Ich hoffe, für euch ist was dabei. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal, oder?
Ciao. Transmission beendet.
Basketball, Basketball.